So richtig begegnen können wir uns nicht, aber immerhin. Nun, das liefert mir ein Stichwort, nämlich Masken ablegen. Nicht nur die Schutzmasken, die wir jetzt tragen müssen, sondern auch andere. Wir sehen hier eine Statue, da wird eine Maske abgenommen. Eigentlich gehört es zu christlichen Freiheit, zum Christsein, dass man alle Masken abnimmt. Wenn man zu Gott kommt, grundsätzlich, ob das im Gottesdienst ist oder im normalen Leben, legen wir unsere Masken ab. Denn zu Freiheit hat uns Christus befreit. Dass wir so sein sollen vor ihm, wie wir sind. Und diese Spiritualität der Freiheit, sie setzt voraus unsere Umkehr, oder Buße genannt, unsere Neugeburt. Und es geht grundsätzlich, auch heute, immer bei einem Christen um ein Leben ohne Masken. So wie wir sind. Darum bitte ich euch jetzt kurz um Folgendes. Nehmt eure Masken ab. Nicht ihr hier im Gottesdienst, sondern zu Hause. Aber ihr hier im übertragenen Sinne, nehmt eure Masken ab und seid vor Gott so, wie ihr seid. Darum zeigen wir Gott auch unsere Stärken und Schwächen, wenn wir die Masken abnehmen. Wir zeigen Gott auch, dass wir Fragen haben und Zweifeln, Schwächen und Sünden und Ängste. Damit kommen wir einfach zu Gott. Und so wie wir sind, liebt er uns. Ihr kennt vielleicht das Lied, das werden wir heute auch noch singen. Da geht es in diesem Lied darum, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf und kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du schon längst am Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst, streckst du mir deine Hände hin und ich kann so zu dir kommen, wie ich bin. Wir haben jetzt eine kurze Zeit der Stille. Und in dieser Stille legen wir unsere Masken ab. Wir versuchen so vor Gott zu sein, wie wir sind. In diese Stille hinein, in diese ungeschminkten Seelen und Gesichter und Herzen, möchte ich ein Wort lesen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Abvers 23, nach der Neue Genfer Übersetzung. Hier im Gottesdienstraum, wer kann, möchte bitte dazu aufstehen, dass die Einladung gilt auch für euch. Der Apostel Petrus schreibt, ihr seid ja vom Neuem geboren. Und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Genau das bestätigt die Schrift, wenn sie sagt, alles menschliche Leben gleicht dem Gras und all seine Herrlichkeit ergeht es wie eine Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt. Und die Blume verwelkt. Aber das Wort des Herrn hat für immer und ewig Bestand. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir haben gerade gehört, wie dein Sohn Jesus Christus für seine Jünger und damit auch für uns gebetet hat. Er hat gebetet, dass du uns reinigst und heiligst in deinem Wort, weil dein Wort die Wahrheit ist. Herr, bitte tue das heute für jede und jeden von uns. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Frei durch die Neugeburt. Zuerst komme ich noch einmal zu dem, was uns so beschlägt seit vielen, seit einem Jahr fast, ja, zu der Corona-Pandemie. Die Masken begleiten uns, die Schutzmasken. Wir dürfen uns jetzt in unserem Gottesdienst nur mit 20 Personen treffen. Das heißt, 10 Mitarbeiter plus 10 Besucher. Vielen Dank für alle, die zurückgetreten sind. Für diejenigen, die zu Hause keine Möglichkeit haben, Internet, Computer einzuschalten und diesen Gottesdienst mitzuverfolgen. Sie sind heute live dabei. Ihr könnt auch ruhig klatschen, die ihr hier sitzen dürft. Das habt ihr jetzt gehört. Wunderbar. Die Zeit der Pandemie ist eine Zeit der Prüfung. Für uns alle, für alle Menschen, auch für uns Christen. Sie zeigt gewissermaßen, was wir sind. Es kommen Dinge und Verhaltensweisen und Gedanken zum Vorschein, die wir vielleicht bei uns selbst bisher noch nicht so beobachtet haben. Und diese Corona-Krise zeigt uns auch, was vergeht, nämlich unser Leben. Und was beständig ist und ewig bleibt, nämlich Gottes Wort. Gott und sein Wort sind ewig. Wir Menschen sind vergänglich. Die jetzige Zeit offenbart den Zustand unseres Christseins. Wie es um uns bestellt ist, wenn es um den Glauben geht. Und auch den Zustand des Gemeindelebens. Wie sind wir eigentlich als Gemeinde? Aber diese Krisenzeit von Corona kann auch zu einer Sternstunde des Glaubens werden für uns. Weil der Glaube an Jesus Christus so stark geworden ist, dass es uns wirklich trägt. Der Apostel Petrus spricht hier über ein neues, ein verwandeltes Leben. Er spricht von denen, die neugeboren sind. Ein Leben in Freiheit, das auf der Neugeburt basiert. 3 Dinge zu diesem Thema. Die Begründung für ein geheiligtes Leben, das liefert uns der Apostel Petrus. Dann spricht er über das Wesen des neuen geistlichen Lebens und über unsere Schönheit, die in Ewigkeit bleibt. Ich bin besonders auf den 3. Punkt gespannt. Kommen wir zu der Begründung für ein verwandeltes Leben. Wir lesen hier zuerst, ihr seid ja von Neuem geboren. Es spricht von Christen, nicht von allen Menschen. Von Christen, die einen lebendigen Glauben haben. Und damit will uns der Petrus sagen, weil wir dank Gottes Barmherzigkeit seine Liebe erfahren haben und durch den Glauben gerettet sind, weil wir wiedergeboren sind, bekommen wir eine Kraft von oben. Nicht von uns, sondern von oben, von Gott. Und das ist ein Eingreifen und auch eine Inspiration des Heiligen Geistes. Und das ist die göttliche Liebe, die uns umfasst oder erfasst. Diese Liebe zeigt sich unter anderem in der geschwisterlichen Liebe Christen untereinander, aber auch in der Nächstenliebe, in der Liebe, die wir anderen Menschen zeigen. Weil wir eine neue Natur bekommen haben, sind wir befreit. Wir sind befreit zu einem Lebensstil, zum Denken und zum Tun, was bei uns vorher vielleicht so nicht vorhanden war. Darum stellen wir uns nicht auf die gleiche Stufe mit der ganzen Strömung dieser Welt, samt allen Begierden und irgendwelchen bösen, sündhaften Tendenzen. Wir lassen uns das nicht da nicht hineinziehen. Nein, wir haben jetzt ein neues Leben. Das wollen wir nicht. Wir wollen ein neues, Gott geweihtes, geheiligtes Leben führen. Ein neues Lebenswandel. Dazu habe ich noch einen Text aus dem Römerbrief, Kapitel 12, nach der Übersetzung Neues Leben. Dort schreibt der Apostel Paulus: Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch die Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Und weiter lesen wir: Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Was für ein Programm für Menschen, die Christen geworden sind, die neugeboren sind. Meine Lieben, die Wahrheit lautet, wir sind doch als Christen nicht so erzogen worden. Das können wir so nicht sagen. Die Begründung für diese Ermahnung des Petrus lautet, ihr seid vom Neuem geboren. Nicht, weil eure Eltern euch so erzogen haben. Ihr seid vom Neuen geboren. Und hier ist nicht die Rede von einer religiösen Dressur, wie man das bei Tieren anwendet vielleicht. Das haben wir uns nicht antrainiert. Das kam von Gott als Geschenk. Diese Dressur funktioniert nicht bei christlichem Leben. Egal, was für eine Erziehung uns unsere Eltern verpasst haben. Nicht unsere Willenskraft ermöglicht dieses neue, geheiligte, befreite und tugendhafte Leben, sondern das ist die Kraft der Wiedergeburt, die uns verwandelt. Wir sollen uns durch die Erneuerung unseres Geistes tiefgreifend verändern, verwandeln. Es geht um Erneuerung. Und wenn wir von Erneuerung sprechen, dann klingelt es bei uns erneuerbare Energie. Ich will nicht politisch jetzt reden, aber erneuern bedeutet, es kommt immer wieder zu einer Erneuerung. Es muss ständig passieren, nicht nur einmal. Deshalb dieses Wort des Apostels Paulus: Lasst euch erneuern, lasst eure Denkweise erneuern und damit euer Handeln. Ich finde es wunderbar. Und das dürfen wir nie vergessen. Dieses Erneuern ist ein Dauerzustand. Und das finde ich großartig. Man kann auch sagen, Gott legt in uns, in der Neugeburt, diese Tendenz zur Erneuerung hinein. Die Sehnsucht sogar nach Erneuerung. Durch sie gibt Gott etwas von seiner Natur in unsere Herzen, in uns hinein. Er teilt mit uns seine göttliche Natur. Und das ist was völlig anderes als Erziehung, als Dressur, als sich selbst aneignen. Gott macht das. Er reichert uns an. Er veredelt unsere herkömmliche Natur, wird auf das alte Leben das neue eingepropft, kann man sagen. Und es soll sich entwickeln. Das bedeutet, Wiedergeburt ist für jeden Menschen, der Christ geworden ist, eine große Befreiung. Eine Befreiung vielleicht von einer Lebensweise, die nicht gut war, von Bindungen, von Süchten, von Sünden. Und der Schlüssel für ein solches neues Leben, ein befreites Leben, ist diese neue Kreatur, diese neue Schöpfung, von der die Bibel spricht. Kommen wir zurück zu Corona. Die Corona-Zeit für uns selbst und für christliche Gemeinden, für Christen. Was bedeutet diese Krise für mich, für dich, für uns alle? Wie können wir und wie sollen wir uns in dieser Zeit der Prüfung auf die neue Welt vorbereiten, die mit der Corona auf uns zukommt? Und sie ist schon auf uns zugekommen, aber es wird noch mehr auf uns zukommen. Wie bereiten wir uns darauf, dass wir eine neue Gestalt der Gemeinde haben werden? Die haben wir schon. Das haben wir vorher noch nie gehabt. Wie bereiten wir uns darauf, dass wir einen neuen Lebensstil als Christen leben werden, weil die Umstände, die Verhältnisse um uns herum sich verändert haben? Wisst ihr was? Ich beobachte, dass viele Christen in dieser Corona-Zeit sich darum bemühen, dass ihre Kirche oder Gemeinde wieder so sein wird wie vor Corona. Sie warten nur darauf. Ich muss euch enttäuschen. Die Gemeinde, eure Kirche, unsere Gemeinde wird nie wieder so sein, wie sie vorher war. Können wir vergessen? Wir können das abschminken. Aber es gibt Christen, die wollen das um jeden Preis wieder haben. Das ist sehr naiv und das ist auch nicht biblisch. Angesichts der Bibeltexte, die ich vorgelesen habe, lasst euch ständig erneuern, auch eure Denkweise. Es geht nicht darum, dass wir oberflächlich irgendwas modernisieren. Dass wir uns vielleicht den aktuellen Trends anpassen, weil da gerade alles online läuft, dann machen wir das auch online. Darum geht es nicht. Es geht um unseren inneren Menschen. Dass wir unser Christsein, unsere Denk- und Verhaltensweise so verändern und anpassen, so verwandeln, dass wir ein überzeugendes Christsein leben können. Und das ist eine große Herausforderung. Das kann nicht unser Ziel sein, dass wir uns anpassen. Kennt ihr vielleicht den Spruch, wer den Zeitgeist heiratet, wird bald eine Witwe oder ein Witwer sein? Ja, hab ich was gelernt. Wer den Zeitgeist heiratet, wird bald eine Witwe oder ein Witwer sein. Bei uns Christen gilt das auf jeden Fall. Wir dürfen den Zeitgeist nicht heiraten. Wir sollen uns verwandeln und unabhängig vom Zeitgeist unser Christsein leben. Die Begründung für das geheiligte Leben, wir sollen uns ständig erneuern und verwandeln lassen. Das liegt nicht nur an uns. Wenn wir das ursprüngliche griechische Wort aus 1. Korinther, aus Römerbrief Kapitel 12, Vers 2 übersetzen, dann ist in diesem Wort beides drin. Das Aktive, verwandelt euch, und das Passive, lasst euch verwandeln. Es ist ein Zusammenspiel zwischen Gottes Wirken und unserem Wirken. Das sollte Hand in Hand gehen. Und ich finde es auch großartig, wie sehr uns Gott auch würdigt, dass wir da mitmachen dürfen, weil wir ein neues Leben bekommen haben. Eine Veränderung wurde in der Neugeburt in uns also hineingelegt. Und darin ist auch unser geheiligtes Leben begründet. Christlicher Glaube ist also nicht eine Art von Religion zum Einüben, nicht irgendein Dogma, was wir auswendig lernen können und dann irgendwann aufsagen auf Kommando, sondern dem christlichen Glauben und dem christlichen Lebensstil liegt eine neue Neugeburt zugrunde, eine Neuschöpfung. Und das ist Gottes Werk. Gut, das hätten wir. Wie kann es praktisch werden? Lieblose Menschen, die gibt es immer wieder, sind in ihrer alten und sündhaften Natur gefangen. Und man kann sie zu einer göttlichen Liebe nicht abrichten, wie ein Hund zum Beispiel zu etwas abrichten oder ein Pferd. Und obwohl Erziehung durchaus etwas Gutes an sich hat und alle Eltern sind dazu auch verpflichtet, auch die Lehrer, auch wir hier als Christen in der Gemeinde sind dazu verpflichtet, uns gegenseitig zu erziehen, aber nicht zu dressieren, geht es hier um was anderes. Um zu lieben, um anderen zu vergeben, um nicht nachzutragen, um nicht hinterlistig zu sein, um Gutes zu tun, bedarf es mehr. Es bedarf einer anderen Motivation. Es bedarf unserer eigenen Begeisterung. Das möchte ich. Ich bin Gottes Kind. Er hat in mich etwas hineingelegt, das soll sich entwickeln. Und ich möchte zuschauen, wie das in meinem Leben wächst. Das sagt uns die Bibel. Wenn einer es alleine versucht, dann werden sich irgendwann wieder die Sünden zeigen. Die Sünde der Lieblosigkeit, Lüge, Stolz, Habgier, Hochmut, Unversöhnlichkeit. All das, was dazu gehört. Die Bibel sagt uns nämlich Folgendes: Die Sünde kann nicht therapiert werden. Die Sünde kann nicht therapiert werden. Warum nicht? Weil sie ein wesentlicher Bestandteil unserer sündigen, gefallenen, menschlichen Natur ist. Zu kämpfen mit der Sünde werden wir auch als Christen immer haben. Das wird immer da sein, diese Spannung. Und natürlich freue ich mich auch über jeden Arzt und Therapeuten, wenn sie einen so therapieren, dass er aus seinem Alkoholismus rauskommt, aus irgendeiner anderen Sucht. Vielleicht Habsucht oder Kleptomanie, das sind die, die so gerne einfach klauen, weil sie einen Drang verspüren. Sie haben es vielleicht nicht nötig, die haben genug Geld. Aber das ist zwanghaft bei ihnen. Ich freue mich, wenn Ärzte, Therapeuten, die Menschen gesund machen, dass sie keine Zahnschmerzen haben, dass sie vielleicht nicht mehr so niedergeschlagen sind, dass sie nicht mehr jähzornig sind oder sexbesessen, dass ihr Verhalten etwas normaler, besser wird. Aber die Bibel zeigt uns einen anderen Weg der Befreiung. Das andere kann das flankieren, kann helfen. Die Befreiung, von der die Bibel spricht, das ist das veränderte Wesen eines Menschen durch die Neugeburt. Und das brauchen wir. Das brauchen wir. Der Weg Gottes ist die Neugeburt. Das ist der Weg zu Freiheit von Sünde und von irgendwelchen Lasten. In der Wiedergeburt empfangen wir, hast du, habe ich, eine neue Neigung hin zum Reinen und zum Göttlichen empfangen. Das ist eine neue Qualität, die in unser Leben hineingekommen ist. Die Wiedergeburt ist eine Art innere Umwandlung, eine Metamorphose. Das kennen wir von den Raupen, von Schmetterlingen. Eine Metamorphose zu etwas Schönem. Kommen gleich zu der Blume des Grases da, von der die Rede war in der Lesung ganz am Anfang. Es geht um eine Befreiung zu Liebe, zu Wahrheit, zu Heiligkeit. Also, der Apostel Petrus sagt, lebt heilig, denn ihr seid wiedergeboren. Nun das Zweite. Der Text noch einmal hier, die Verse 23 und 24. Unser menschliches Leben gleicht einem Gras. Und dieses Gras bekommt auch Blumen auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Meine Lieben, mit zunehmendem Alter welkt unsere Schönheit, sage ich es mal so diplomatisch. Ja, das habe ich sogar bei mir selbst festgestellt. Naja, ein kleiner Scherz. Auch unsere mentale Kraft lässt nach. da merken wir auf einmal vielleicht, dass wir älter werden. Und umso weniger fit und leistungsfähiger wir sind, merken wir das. Das kann ich nicht mehr so wie noch vor 10 Jahren. Ich könnte Geschichten erzählen, was ich mit 40 noch konnte. Aber das ist nicht unser Thema. Mit der zweiten Geburt, der Geburt von oben, mit der neuen Geburt ist es anders. Und dieses neue Leben hat seinen Ursprung, da lesen wir davon, in einem unvergänglichen Samen, in Gottes Wort, in dem lebendigen Wort. Und das hat immer Bestand, immer und ewig. Die neue Geburt geschieht durch diesen unvergänglichen Samen, durch Gottes Wort, sagt uns die Bibel. Die Natur des neuen Lebens ist unsterblich, weil sie von Gott ist. Und die Wiedergeburt geschieht durch dieses Wort mit dem ewigen Bestand. Darum sollte die Bibel auch unsere geistliche Speise sein, jeden Tag. Und das Evangelium, das Wasser, das wir trinken, das lebendige Wasser. Und der Geist Gottes, derjenige, auf den wir uns öffnen, damit diese Erneuerung, diese ständige Verwandlung, diese Metamorphose stattfinden kann. Das neue Leben als Folge der Wiedergeburt aus dem Wort Gottes wird niemals sterben. Das hat Jesus einmal gesagt, als der Lazarus von ihm zum Leben wieder auferweckt wurde. Da sagte Jesus, wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Johannes 11, Vers 26. Wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Das ist deswegen so, weil die Natur des wiedergeborenen Lebens göttlich ist, nicht menschlich, daher unzerstörbar. Das innige Leben in uns ist unzerstörbar, das Glaubensleben. Das neue Leben kann in den Neugeborenen nicht sterben. Deshalb spricht man von der unsterblichen Seele. Und drei Argumente hier, weil es in sich göttliche Natur trägt, ist deshalb unvergänglich. Jesus sagte im Johannes 3, 36, alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben. Und ewig heißt ewig, also nicht von da bis da, ohne Ende. Alle, die an Jesus Christus glauben, haben das ewige Leben. Sterbliches Leben hört auf, haben wir gehört. Wie Gras, wie Blumen, verwelken, verdorren. Aber das ewige Leben hört niemals auf. Wenn jemand im Glauben aus Gott geboren wurde, dann hat er dieses ewige Leben. Und dieses ewige Leben bleibt. Adam erzeugte ein sterbliches Leben. Aber der Heilige Geist erzeugt durch den Glauben in uns ein unsterbliches, ein ewiges Leben. Und das brauchen wir nicht nur zu hören, wenn es um Beerdigung von einem Menschen geht, von einem Christen vielleicht, sondern das sagt die Bibel grundsätzlich so. Und das Zweite, der Heilige Geist versorgt dieses neue Leben beständig. Deshalb ist die Rede hier von dieser ständigen Erneuerung und Verwandlung. Erneuerbare Energie, Kraft, die von Gott kommt. Zunächst hat der Heilige Geist in der Wiedergeburt ein unsterbliches Leben in uns eingehaucht. Aber das ist nicht alles. Er versorgt dieses neue Sein immer mit Kraft und Lebensfülle von oben. Man kann sagen, ich und du bist verbunden mit Gott durch den Heiligen Geist. Gott ist in dir. Gott bewirkt, dass diese Kraft in dir nie ausgeht. Du und Gott seid miteinander verbunden. Und du bist ein Bestandteil seines Lebens. Stell dir vor, Gottes unsterbliche Leben fließt dauerhaft, immer, auch wenn du schläfst, bewahrend durch dich. Weil du neugeboren bist, weil du glaubst. es durchflutet dich. Und das macht dich frei. Das macht dich froh. Das macht dich hoffnungsvoll und gibt dir neue Kraft. Und der dritte Grund hier, gerade ja, weil Gott das auch verheißen hat. Na, vielleicht nochmal zurück. In der Corona-Zeit laufen wir die Gefahr, dass wir so wie ein glimmender Docht werden. Dass wir an unsere Grenzen kommen. Wir werden vielleicht verängstigt. Dass unser Glaube droht, uns auszugehen, sage ich mal so, wie die Luft. Aber Gott entfacht wieder Feuer in dir und in mir, in uns. Er macht das durch seine Kraft. Matthäus 12, 20 lesen wir, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Gott passt auf uns auf dich und auf mich, auf uns alle. Manchmal schwellt unser Leben und verbreitet eine Art Rust, Dreck. Das fliegt durch die Luft, das ist nicht schön, wenn sowas passiert. Und das passiert, wenn wir Christen Gott gegenüber ungehorsam sind, wenn wir sündigen, wenn wir ihm nicht vertrauen oder nicht mehr, oder wenn wir permanent verängstigt rumlaufen, weil uns dieses Vertrauen fehlt. Dann stinkt das wie eine ausgepustete Kerze mit einem dicken Docht. Und das fliegt durch die Luft. Aber die gute Nachricht für uns lautet, der Herr bewahrt sogar den letzten Funken in dir. Unter der Asche ist noch ein bisschen Glut. Gott lässt das wieder entfachen. Er sorgt dafür. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 5 lesen wir, wir werden in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben. Das hat uns Gott verheißen. Das hat er uns versprochen. Und diese Verheißung haben wir, genauso wie viele anderen. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, sagte Jesus im Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 28. Oder Philipper 1, 6. Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Wir kommen zum letzten Punkt und dem kürzesten. Unsere Schönheit, die in Ewigkeit bleibt. So, da können alle Kosmetikstudios jetzt und Spa-Abteilungen genau zuhören. Wir kommen noch einmal zu diesem Bild der Blume auf dem Feld, aus dem Vers 24, zurück. Nicht nur das körperliche, das physische Leben hat seine Blume in der ganzen Pracht, sondern auch unser inniges, geistliches Leben. Die Herrlichkeit des wiedergeborenen Lebens ist jedoch nicht die vergängliche Blume des Grases, sondern Jesus Christus selbst. Das sagt uns die Bibel. Er ist die Herrlichkeit des wiedergeborenen Lebens. Er ist der schönste von 1000 Millionen oder von Milliarden. Und diese Blume, Jesus, in uns, wird niemals verblühen. Er ist unsere Schönheit, die in Ewigkeit bleibt. Er macht unsere innere Schönheit aus, aber diese Schönheit ist auch durch die Fenster unserer Seele, durch unsere Augen zu sehen und manchmal sogar von unseren Gesichtern abzulesen. Habt ihr schon sowas erlebt oder den Eindruck gehabt, manchmal bei anderen Christen? Man sieht fast die Ewigkeit, ich meine im guten Sinne des Wortes, die Herrlichkeit Gottes aufblitzen. Okay, manche von uns haben schon etwas faltige Gesichter. Ich kann bei euch hier nichts sehen, aber guckt euch das zu Hause an. Guckt euch gegenseitig jetzt an. Vielleicht holt einen Spiegel und schaut euch euer Gesicht an. Oh weia, da sieht man die Glatze, die grauen Haare vielleicht. Manche haben Sorgenfalten, nicht so schön. Manche haben Lachfalten, das ist bisschen schöner. Es bleiben trotzdem Falten. Unser Gang wird immer schwerer, gerade als du deinen Spiegel holen wolltest. Da musstest du dich stützen vielleicht. Der äußere Mensch zerfällt. Seine Blume verwelkt. Und wenn ihr jetzt den Gottesdienst an den Bildschirmen verfolgt, dann guckt euch noch einmal gegenseitig an oder schaut in den Spiegel. Was seht ihr da? Ihr könnt euch das gegenseitig sagen. Ja, ich weiß, die Ehepaare sagen, du bist die Schönste und du bist der Schönste. Okay, aber nicht schummeln. Was seht ihr da? Meine Lieben, Gott sieht Gottes Kinder anders. Auch ich sehe einen anderen Christen anders, wenn ich Gott durch mich schauen lasse. Ich sehe wirklich was anderes. Ich sehe Jesus Christus in euch. Ich sehe Gottes Herrlichkeit, die Gott aufleuchten lässt in euch. Das sehe ich. Und das ist auch Gnade, wenn wir das sehen können. Wenn wir uns nicht vor den äußeren Dingen abhalten lassen. Wenn wir uns so anschauen würden, wäre die Welt viel schöner, auch in der Corona-Zeit. Das macht uns schön. Wir haben in uns die Herrlichkeit, die niemals vergeht. Denn der innere Mensch wird vom Tag zum Tag erneuert. Und das ist die unvergängliche Schönheit Jesu. Ja, alleine hier unter diesen wenigen, die sich versammelt haben hier, ich sitze Glatzen, graue Haare, Hörgerät, Brillen, mich eingeschlossen. Und diese Schönheit ist vergänglich, aber ich sehe auch Jesus in uns. Und diese Schönheit, die er uns verleiht, und diese Herrlichkeit, etwas, was für immer bleibt. Das ist die Blume unseres Lebens. Ein letzter Bibeltext, Kolosserbrief 1, 27. Wir kennen das vielleicht. Luther schreibt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Oder hier, Neues Leben Übersetzung. Und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Meine Lieben, Christus ist unsere schönste Blume. Christus ist der Schönste überhaupt. Und er ist die Liebe, unsere Liebe. Und er ist auch die ewige Liebe. Ihm verdanken wir unsere Freiheit als Gottes Kinder. Der Ausdruck für unsere neue Natur und die innere Freiheit, die unvergänglich ist, ist Jesus Christus. Neugeburt ist die Begründung für ein geheiligtes Leben. Neugeborene tragen in sich die göttliche Natur, die unvergänglich ist, und Jesus Christus ist unsere Schönheit, die in Ewigkeit bleibt. Darum heißt es für uns, lass dich verwandeln. Verändere dich, indem du dich verändern lässt, jeden Tag. In dir und in mir, in uns allen, hat Gott eine Kraft hineingelegt, eine Energie, die jeden Tag erneuert werden will. Gott möge uns auf diesen Weg segnen. Ich bete ausnahmsweise nicht zum Schluss, sondern ich lasse uns alle ein Lied anhören. Schönster Herr Jesu, das Lied kommt von einer CD und wird eingespielt.
Aller Enden, Gottes Sohn, mein will.